Okay, gut. Also, ich wollte euch begrüßen zu diesem Seminar mit diesem wunderbaren Thema Leidenschaft für Jesus. Und ich will euch da sehr, sehr hoffnungsvoll machen, wenn ihr diese Dinge, auch wenn wir nur vier Zusammenkünfte haben, aber wenn ihr das, was dort gelehrt wird, aufnehmt, behaltet, vielleicht auch aufschreibt oder ich stelle auch gerne meine Konzepte zur Verfügung und anfangt damit zu arbeiten zu Hause, dann wird sich eure Beziehung zum Herrn entscheidend verändern und vertiefen. Das weiß ich, weil es Wort Gottes ist und das Wort Gottes macht frei. Macht frei von Verklemmungen, Verkrampfungen und von allen möglichen verkehrten Einstellungen und Herzenshaltungen. Und das Wort Gottes bringt uns in Kontakt mit Gott. So, ich möchte euch wirklich ermutigen, wenn es irgendwie geht, nehmt an allen Sessions teil oder wenn ihr eine ausfallen lassen müsst, dann holt euch die CD oder was immer hier dann herstellt von diesen Teachings und wichtig ist, dass wir damit arbeiten. Wichtig ist, dass wir Hausaufgaben machen. Wir werden nicht verändert vom Hören von Predigten und von Lehre, sondern wir werden verändert, wenn wir das, was wir in Predigt und Lehre hören, zu Hause nacharbeiten und studieren und sehen, das ist tatsächlich in meiner Bibel. Das ist tatsächlich der Wille Gottes. Und so sehen die ersten ganz konkreten praktischen Schritte aus, hinein in neue Tiefen der Gemeinschaft und der Erfahrung mit Gott. Und dazu lädt Gott uns ein. So, das wird sehr, sehr praktisch werden morgen. Heute Abend habe ich vor, erstmal so grundsätzlich euch so einen Einstieg oder einen Überblick zu geben und zu zeigen, welchen Stellenwert für Gott, aber auch für uns und für die Gemeinde dieses Thema hat, Leidenschaft für Jesus. Weil wir müssen uns vergewissern, in welchem Umfeld wir uns bewegen. Leidenschaft für Jesus ist nicht irgendein Thema neben Dutzenden oder Hunderten von anderen, sondern es ist das Thema Nummer eins auf dem Herzen Gottes. Und ich beglückwünsche euch, dass ihr so viel Weisheit hattet und sagte, das wollen wir haben, darüber wollen wir etwas hören, weil das ist auf dem Herzen Gottes und dazu sind wir erlöst. Das ist der einzige Grund, warum wir Kinder Gottes geworden sind, dass wir Gott lieben von ganzem Herzen. Und Gott weiß sehr wohl, er muss an uns wirken, er muss uns beschenken, er muss uns Dinge geben und er muss uns Dinge wegnehmen, die wir ihm erlauben wegzunehmen. Er nimmt nicht Dinge weg, die wir nicht ihm gestatten wegzunehmen. Aber er muss uns beschenken und er muss Dinge von uns nehmen. Es braucht ein übernatürliches Eingreifen Gottes in unserem Herzen, dass wir fähig werden, Gott zu lieben. Ein Mann Gottes, von dem ich sehr viel lerne und den ich sehr, sehr hoch schätze, er sagt immer wieder, es braucht Gott, um Gott zu lieben. Wir können das nicht aus uns selbst heraus. Das weiß Gott auch. Und Gott ist gnädig und Gott ist geduldig. Und darum bietet er uns ganz, ganz praktische Hilfen an. So, lass uns in das Wort Gottes gehen und schauen, wo wir dort etwas finden, was wir einordnen können unter diese Überschrift Leidenschaft für Jesus. Natürlich, wenn du deine Konkordanz aufschlägst unter L, wirst du dieses Thema so nicht finden. Aber das heißt nicht, dass es nicht in der Bibel ist, sondern es ist ganz, ganz, ganz zentral. Und es hat eine ganz, wie wir gleich sehen werden, einen ganz hohen Stellenwert im Herzen Gottes. Wir beginnen einmal mit Offenbarung, ganz am Ende von diesem wunderbaren Buch. Und in Kapitel 19, Vers 6. Offenbarung, Kapitel 19, Vers 6. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Oh, Halleluja. Unser Gott ist ein herrschender Gott. Und am Ende wird seine Herrschaft angetreten sein in ganzer Fülle. Und sie wird gesehen werden von allen. Lass uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und sein Weib, die Braut, hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend, rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Hier ist dieser wunderbare Zeitpunkt gekommen, dass die Geschichte der Menschheit ohne Gott zu Ende gekommen ist. Jesus ist wiedergekommen und er hat die Braut zu sich genommen. Und von der Braut heißt es, sie hat sich bereitet. Eine Braut bereitet sich vor auf die Hochzeit. Und sie hat sich vorbereitet. Und sie ist in die Position und in diese Haltung gekommen, die notwendig ist, um Braut sein zu können. Und das ist diese Leidenschaft für Jesus. Braut sein ist ein anderes Wort für Leidenschaft für Jesus. Und ich weiß, dass manche Männer da ein bisschen Probleme haben und überhaupt irgendwie so dieses ganze emotionale Zeug, das ist doch mehr so Mädchenkram und so. Das ist eine große Lüge, eine große Lüge. Frauen können Helden sein und Männer können Bräute sein. Und es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, es hat etwas mit dem Herzen zu tun. Und die Gemeinschaft, die Gruppe von Gläubigen, die Jesus am Ende der Tage haben wird, wird eine Brautgemeinde sein, die ihn begehrt, die ihn liebt über alles, die ihn an den ersten Platz setzt und in allen Dingen sich nach ihm ausrichtet. Was willst du? In allen Fragen hat er den ersten Platz. Das ist, was in Offenbarung Kapitel 2, wir brauchen es jetzt nicht aufzuschlagen, genannt wird, die erste Liebe. Die erste Liebe. Jesus inspiziert dort die Gemeinden und er kommt zu dieser wunderbaren Gemeinde von Ephesus oder schreibt ihnen einen Brief. Und wenn wir das studieren, was wir jetzt aus Zeitgründen nicht tun können, wir sehen, was für eine reife und vorzügliche, vorbildliche Gemeinde. Sie hat Qualitäten, die wir heute fast nirgendwo finden. Und doch sagt Jesus, eins habe ich gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Das war eine hingegebene, arbeitende, opferbringende, mutige Gemeinde. Und trotzdem sagt Jesus, da ist etwas, was ich anmahnen muss und was wieder anders werden muss. Du hast die erste Liebe verlassen. Die erste Liebe ist nicht das, was viele Gläubige sich vorstellen, so die Begeisterung und die Euphorie der ersten Wochen oder Monate nach einer richtig kräftigen, klaren, eindeutigen Bekehrung. Das ist nicht die erste Liebe. Das ist ein Vorgeschmack, ein gefühlsmäßiger Vorgeschmack, aber vieles fehlt da und es ist eine sehr, sehr unreife Liebe. Die erste Liebe ist die Liebe, wo Jesus den ersten Platz hat, wo er der Erste ist am Morgen, wenn wir aufwachen, wo er der Erste ist in allen Dingen des Tages und abends, wenn wir zu Bett gehen, er ist der Letzte, an den wir denken. Er hat den ersten Platz und alle Dinge unseres Lebens, alle Dinge sind auf ihn zugeordnet und werden von ihm in Weisheit und Liebe und Klarheit gelenkt und er regiert. Und alles ist unter seiner wunderbaren Ordnung und Herrschaft. Ein anderes Wort in der Bibel, was das beschreibt, diese Brautliebe, Matthäus 22, Vers 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen. Also nicht mit einem geteilten Herzen, von ganzem Herzen. Das ganze Herz soll ihn lieben, soll bei ihm sein, soll ihm angehören, auf ihn ausgerichtet sein, in allen Fragen. Mit aller Kraft, mit ganzem Verstand, mit der ganzen Seele, mit allem. Und Jesus sagt, das ist das erste und das größte Gebot. So, wir sehen hier, das ist für Gott wichtig. Das ist das Allererste. Das Erste und Größte. Wenn wir heute in die geistliche Landschaft schauen, wir werden kaum Gemeinden finden, von denen wir sagen können, bei ihnen ist das Erste und das Größte das, was für Gott das Erste und das Größte ist. Aber es wird sich ändern. Denn ich habe das Buch bis zu Ende gelesen. Am Schluss gibt es die reine, makellose, brennende, eifrige, kompromisslose Braut. Es gibt sie. Es wird sie geben. Und was wir jetzt noch entscheiden müssen, ist, ich werde dazugehören. Das muss noch entschieden werden. Das muss noch geklärt werden. Aber diese Braut wird es geben, sogar ohne unsere Gebete. Die wird es geben. Das steht fest und es steht schon geschrieben. Aber wir sind eingeladen, dazu zu gehören. Und diese Leidenschaft, dieses Brennen, diese Eindeutigkeit, diese Klarheit, diese Entschiedenheit ist nicht irgendwie eine Kür, so für besonders Eifrige, die können noch eine Ehrenrunde laufen oder die können noch irgendwie speziell irgendwie etwas entwickeln, was so zum Standard-Christsein nicht unbedingt dazu gehört. Sondern Brautliebe ist Standard-Christsein. Alles andere entspricht nicht dem Maßstab und dem Willen Gottes. Und Gott tut alles, um uns wach zu rütteln, um uns aufmerksam zu machen, uns die Augen aufzutun und uns zu zeigen, wie schön und wie herrlich dieses Ziel ist und welche Schritte notwendig sind, dass wir dort hineinkommen. Es wird ein Tag kommen, wo man von uns sagen kann, wo wir selber ohne zu übertreiben sagen können, Gott zu lieben mit aller Kraft, mit ungeteiltem Herzen, das ist das Erste und das ist das Größte in unserem Leben. Und kein Heide wird daneben stehen und sagen, naja, ich weiß nicht, ob man das so von euch sagen kann. Wir werden bekannt werden für ein brennendes Herz. Wir werden bekannt werden für ein Herz, das keine Neigung zu Kompromissen hat. Wir werden ein Volk sein, das brennt und glüht in dem Eifer, Gott den Platz zu geben, der ihm gebührt. Den ersten Platz, den Platz der Hingabe, der ungeteilten Hingabe, des Gehorsams, der Leidenschaft, des Eifers, wo wir keine Spielchen spielen, wo wir nicht irgendwie das eine sagen und beten und singen und dann aber etwas ganz anderes tun, sondern wo unser Herz und unsere Taten in völliger Übereinstimmung sind mit dem, was aus unserem Mund kommt, was wir beten und singen. Der Tag wird kommen. Und es wird ein Tag der Herrlichkeit sein. Und es wird ein Tag sein von gewaltiger Macht, ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob du prophetische Schriften studiert hast, aber wenn du das tust, dann findest du heraus, am Ende der Tage wird es die Ernte geben. Am Ende der Tage wird es die Ernte geben. Die Offenbarung von Johannes berichtet von einer riesigen Schar von Menschen. Und Johannes wird gefragt, wer sind die, wo kommen die her? Und er sagt, lieber sage ich nichts. Lass der Engel die richtige Antwort geben. Und der Engel sagt, das sind die, die ihre Kleider hell gemacht haben. Die kommen aus der Zeit der großen Bedrängnis. Aus allen Nationen, aus allen Sprachen, aus allen Stämmen. Eine riesige Zahl, die niemand zählen kann. Das sind nicht die Heiligen aus 2000 Jahre Kirchengeschichte. Das ist die Schar der Erlösten, die aus dem kommt, was man die große Trübsal nennt. Das sind die letzten 3,5 dieser 7 letzten Jahre. So, da wird die Ernte sein. Dank sei Gott für alle anderen, die sich davor bekehrt haben. Aber die Ernte ist etwas anderes. Und für die Ernte braucht es Erntearbeiter. Und Gott wird bei dieser Ernte darauf achten, dass die Ernte nicht in falsche Hände gerät, sondern die, die er getestet hat und vorbereitet hat und geprüft hat und für angemessen und reif und klar und eindeutig erfunden hat, die wird er nehmen und die werden das Mandat bekommen, diese Menschen in die ersten Schritte hineinzuführen und zu festigen nach dieser Bekehrung, nach dieser Hingabe an den Herrn. Der Herr wird nicht zulassen, dass religiöse Leute, die ihre eigene Kirche, ihr eigenes Ding vertreten, dass die sich an der Ernte vergreifen und davon etwas für sich haben wollen. Das Wesen vom Brautsein ist alles für ihn. Alles für ihn. Es geht nicht darum, dass unsere Gemeinde wächst. Es geht nicht darum, dass unsere Denomination wächst. Es geht nicht um irgendetwas anderes. Es geht nur darum, dass das Verlangen seines Herzens gestillt wird. Das ist das Einzige, worum es geht. Und es wird offenbar werden, wo die Herzen sind. Das Licht Gottes kommt und es wird offenbar werden. Und wer alles gibt für seine Denomination oder für seinen eigenen Namen oder für seinen frommen Club, disqualifiziert sich von Brautsein. Am Ende, niemand wird fragen, bist du Baptist, bist du Pfingstler, bist du charismatisch, bist du dies, bist du das. Die Leute werden nicht mehr so denken. Sie sagen, ich bin Braut, ich gehöre zu Jesus, ich bin erlöst, ich gehöre ihm. Weil er kennt diese ganzen menschengemachten Kategorien nicht. Und alle die, die mit Eifer daran festhalten, trennen den Leib. Und weil er diese Kategorien nicht kennt, kennen auch die, die von ganzem Herzen bei ihm sein wollen und bei ihm sind, die kennen auch diese menschengemachten Kategorien nicht mehr. Ich kann mich erinnern, in den ersten Wochen meines Christseins, als ich auf eine dramatische Weise durch ein machtvolles Wirken Gottes aus der Finsternis herauskamen in das Reich Gottes. Und es hat sich so begeben, dass auf einmal ich landete in einer Baptistengemeinde. Und dann wurde ich dort getauft. Und dann hörte ich immer wieder diesen Satz, wir als Baptisten. Und du als Baptist solltest. Und ich sagte, hallo, ich bin kein Baptist. Doch, sagten sie, wir haben dich getauft. Du bist Mitglied in unserer Gemeinde. Du bist Baptist. Ich sage, Entschuldigung, ich weiß nur eins, ich war in Finsternis, ich war in totaler Verblendung, ich war im Tod und Jesus kam und hat mich gerettet und hat nie mehr etwas vom Baptisten erzählt. Ich bin Kind Gottes und bin zurzeit in einer Baptistengemeinde. Ja, das stimmt. Aber ich bin kein Baptist, ich bin Kind Gottes. Und weißt du was? Da habe ich den religiösen Geist kennengelernt. Da war ich wenige Wochen Christ und Menschen haben gesagt, recht so, mein Sohn. Und andere haben sich geärgert, bis sie schwarz wurden. Haben sich geärgert darüber, dass ich mich geweigert habe, mich Baptist zu nennen. Und ich dachte, wo ist eigentlich ihr Herz? Für was kämpfen die eigentlich? Die sollten doch begeistert sein, dass jemand sagt, ich bin nicht dies, ich bin nicht das, ich bin nicht jenes, ich bin Kind Gottes, fertig, aus. Darüber sollten sie doch begeistert sein. Aber du als Baptist, ich sage, no way. Ich bin erlöst von Jesus. Ich bin erkauft. Ich gehöre nicht der Baptistenunion. Und ich werde niemals irgendeinem menschlich gemachten Verein angehören. Niemals. Ich gehöre Jesus. Und der Heilige Geist wird stärker und stärker und stärker reden. Und er wird Gott offenbaren und den Eifer und das Herz und die Sehnsucht Gottes offenbaren. Und die sich dafür öffnen, werden gezogen werden, herausgezogen werden aus einem bequemen Leben, herausgezogen werden aus verkehrten Vorstellungen, herausgezogen aus verkehrten Lebensphilosophien, aus verkehrten Prioritäten, aus verkehrten Herzenshaltungen. Sie werden mit Seilen der Liebe herausgezogen werden. Aus der Anpassung an die Welt und hineingebracht in diese Glut, in dieses Brennen, das so typisch ist für die Braut. Ich will nur ihn. Alles andere ist mir egal. Ich will ihn. Alles andere muss ich dem unterordnen. Ich will ihn. Und ich will ihn erfreuen und ich will bei ihm sein und ich will nur Augen haben für ihn. Halleluja. Das ist das Herz der Braut. Und der Heilige Geist wird, indem er uns mehr und mehr das brennende Herz Gottes offenbart, die Sehnsucht, die Leidenschaft Gottes nach uns, der Heilige Geist wird uns verändern. Und wir sehen am Ende eine Gemeinde in völliger Harmonie mit dem Heiligen Geist. Was der Heilige Geist will, will die Gemeinde. Der Geist und die Braut zusammen in völliger Einheit, in völliger Übereinstimmung. Der Geist und die Braut rufen, komm! Jetzt ist der Schrei nach dem Kommen Jesu fast nicht zu hören. Jesus mag kommen, aber später. Erst bauen wir unser Gemeindehaus. Erst verdoppeln wir unsere Gemeinde. Erst dies, erst das, erst jenes. Erst unser Urlaub. Erst dies, erst jenes. Am Ende wird die Intensität des Verlangens des Geistes sich widerspiegeln und ausgelebt werden und sichtbar werden im Herz der Braut. Das, was der Geist will, will die Braut. Und in der Intensität, in der der Geist es will, will es die Braut. Der Geist und die Braut sprechen gemeinsam. Komm. Und das ist ein Komm, komm, Herr Jesus, komm. Tritt deine Herrschaft an. Die Aufgabe der Gemeinde, die erste Aufgabe. Und an wie wenigen Orten sehen wir auch nur Spuren davon. Die erste Aufgabe der Gemeinde ist nicht Programme, Aktivitäten oder Evangelisation oder dies oder das. Die erste Aufgabe der Gemeinde ist, ein Herz zu kultivieren und dafür zu kämpfen, dass sie es nie wieder verliert. Ein Herz, das danach sich sehnt, dass König Jesus auf diesem Planeten zurückkommt. Er muss kommen. Das ist die einzige Chance, die diese Menschheit hat. Er muss kommen. Und nur wenn er kommt, werden Kriege und Streitigkeiten und Verletzungen und Zerstörung und Selbstzerstörung ein Ende haben. Das ist die einzige Art und Weise, wie ein wirklicher, bleibender, dauerhafter, echter Frieden auf diesem Planeten kommt. König Jesus muss kommen, muss seinen Thron einnehmen in Jerusalem und regieren über den Nationen. Und seine Regentschaft schließt mit ein, so beginnt überhaupt seine Regentschaft, dass der Teufel entfernt wird von der Menschheit und keinen Zutritt mehr hat zu den Menschen. Und dann beginnt eine Zeit der Blüte und der Wiederherstellung, der Anbetung und des Wohlstandes im richtigen Sinne, ohne Nebenwirkungen. Ein sich freuen an der gerechten Herrschaft Gottes. Und das ist das Ziel der Gemeinde, das Kommen Jesu zu erwarten und zu beschleunigen. Diese beiden Dinge, die beschreiben das Herz der Braut. Komm, Herr Jesus, komm, komm wieder zurück, komm, komm. Die Gemeinde bereitet den Weg für das Kommen des Herrn. Das ist die Hauptaufgabe der Gemeinde. Und wenn diese Hauptaufgabe in unserem Herzen ihren Platz gefunden hat, dann hat Mission und Gemeindewachstum und Jüngerschaft und all diese wichtigen Dinge, die haben dann ihren Platz. Aber wenn wir das als Programme und Modewellen nehmen, ohne dass das Herz entbrannt ist, werden wir sehr bald müde werden und suchen neue Unterhaltungen und suchen neue Dinge, die uns irgendwie ein bisschen beleben. Ihr Lieben, wir brauchen nichts Neues. Wie viele Leute suchen etwas Neues und sie springen von einer Welle auf die nächste. Die ebbt ein bisschen ab und dann kommt schon die nächste Welle. Und sie bewegen sich von Wellen zu Wellen. Aber wenn du verstanden hast, das Herz Gottes ist, ich soll ihn lieben. Und es geht um Jesus. Es geht um Nähe. Es geht um Anbetung. Es geht darum, dass mein Herz ihm total ausgeliefert ist. Wenn ich verstanden habe, dass das der Wille Gottes ist, werde ich mich nie wieder ablenken lassen. Und ich kann aus Wellen Nutzen ziehen, aber Wellen treiben mich nicht fort. Und ich bin nicht unbeständig und heute dieses und morgen jenes und übermorgen das, sondern ich habe dieses eine und das habe ich ergriffen. Und dabei bleibe ich. Und das ist das Zentrum. Und viele, viele Gläubige haben kein Zentrum. Und sie rennen da, wo alle anderen rennen und hoffen, dass diese Welle jetzt die richtige ist. Und dann kommt wieder Langeweile, weil sie merken, die Hoffnungen, die sie verbunden haben mit dieser Welle, haben sich nicht erfüllt. Und dann sind sie enttäuscht. Aber da kommt die nächste Welle und sie rappeln sich wieder auf und springen auf die nächste Welle. Ihr Lieben, wenn wir ergreifen, das, was für Gott das Wichtigste ist, nämlich ein Herz zu bekommen und für ein Herz zu kämpfen, das Gott über alles liebt. Oder man könnte auch sagen, ein Herz, das sich an Gott freuen kann. Ein Herz, das in ihm alles findet, was es braucht. Ein Herz, das in ihm zur Ruhe, zur Sättigung, zur Erfüllung gekommen ist. Das ist, was Gott möchte. All das sind verschiedene Begriffe und es redet alles von dem Gleichen. Ein Brautherz. Und ich sage es noch einmal, das ist nicht ein Luxus und wir können bescheiden sagen, naja, ich bleib bei der Standardausführung, ne? So wie beim Auto, da gibt es die Standardausführung, da kannst du auch eine Luxusausführung noch irgendwie bestellen, da hast du noch einen Schnickschnack extra, aber du sagst, ach was, das brauche ich nicht, Auto ist Auto und es fährt und der Preis ist viel günstiger, was brauche ich die Luxusausführung? Ihr Lieben, ein brennendes Herz ist der Standard. Das ist das Normale. Nicht im Sinne von, dass wir es um uns herum sehen, aber normal ist, was für Gott normal ist. Das ist normal. Und wir sollten unsere Werte umschichten und nicht von uns ausgehen und nicht von dem, was wir um uns herum sehen und sagen, das, was für Gott wichtig ist, soll für mich auch wichtig sein. Das, was für ihn Nummer eins ist, soll für mich auch Nummer eins sein. Und dieses brennende Herz, es gibt dazu keine Alternative. Oder, wie wir gleich sehen werden, die Alternative wäre schrecklich. Römer 12 sagt, brennend im Geist. Brennend im Geist. Ein anderes Wort, wieder für das Gleiche. Warum brennend im Geist? Damit wir nicht lässig werden, nachlässig, faul, träge, bequem werden. Der einzige Schutz vor den Ansprüchen des Fleisches, die sagen, Gemach, Gemach. Nur nicht zu eifrig sein, nur nicht zu hingegeben sein, nur nicht zu klar zu sein, nur nicht zu eindeutig zu sein, nur nicht zu opferbereit zu sein. Man muss auch mal an sich selber denken. Diese Weisheit des Fleisches ist so gefährlich. So gefährlich. Und der einzige Schutz vor dieser Verführung zur Trägheit, zur lahmen Nachfolge, die eigentlich dann keine Nachfolge mehr ist. Der einzige Schutz ist ein brennendes Herz. Es gibt keine Alternative. Wenn wir das brennende Herz kultivieren, sind wir stark und widerstandsfähig gegen Strömungen und Verführungen und Einladungen und Dinge, die nach uns greifen wollen und die uns wegziehen wollen. Diese erste Liebe, dieses Brennen für Jesus war immer wichtig. Ja, schon am Anfang sehen wir, Epheser, Offenbarung Kapitel 2, du hast die erste Liebe verlassen, tu Buße, kehr zurück. Es war schon am Anfang wichtig, aber es ist noch viel mehr wichtig in der Zeit, in der wir jetzt leben, in den letzten Tagen. Wenn du die Bibel studierst, und wir können gleich uns ein bisschen anschauen, einige Schriftstellen, dann sehen wir, es gibt zwei entgegengesetzte Trends, die die letzten Tage beschreiben. Das eine ist Dunkelheit, Finsternis und das andere ist Licht. Und die Dunkelheit greift nach den Menschen. Und Dunkelheit bedeutet nicht kein Licht, sondern Dunkelheit bedeutet Herrschaft der Finsternismächte. Und die Dunkelheit breitet sich aus über den Völkern und über denen, die bestimmt sind, mit Gott zu leben und mit ihm zu sein, kommt das Licht, kommt die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes, das heißt die Gegenwart, das Licht, die Klarheit, die Offenbarung und die Macht und Weisheit Gottes kommt zu seinem Volk. Aber es kommt nicht, indem wir den Vergnügungen der Welt hinterherlaufen, sondern es kommt zu denen, die sich bereit machen. Steh auf, Jesaja 60, steh auf und werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. So das Licht kommt und damit ich es empfangen kann, damit ich es genießen kann, damit ich den Nutzen aus diesem Licht ziehen kann, muss ich reagieren. Muss ich Schritte gehen. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Ja, wenn das bedeutet, das Licht ist gekommen, alles ist im Licht, dann warum muss ich noch Licht werden? Verstehst du? Wir sind gerufen zu reagieren auf das Angebot Gottes. Und nur wenn wir reagieren, werden wir daraus Nutzen ziehen. Sonst kommt es zu allen, nur nicht zu mir. Und alle anderen werden davon Nutzen haben, aber ich nicht. Steh auf und werde Licht. Morgen werden wir das ein bisschen zeigen, wie diese praktischen Schritte aussehen und wie wir aufstehen gegen das Fleisch, gegen den Sog der Welt, gegen die Mächte der Finsternis, wie wir aufstehen und wie wir Licht werden. Aber jetzt will ich das einfach nur so erstmal stehen lassen. Da ist ein Trend der zunehmenden Verfinsterung, der Verblendung, der Verführung, der Täuschung, der Orientierungslosigkeit. Und dieser Trend wirkt nicht nur in der Welt, sondern dieser Trend drängt mit Macht hinein in die Gemeinde. Und es ist wie vor einem kommenden Sturm. Was tun die Leute? Hast du schon mal von Amerika die Bilder gesehen, wenn der Wirbelsturm sich ankündigt? Die vernageln ihre Fenster und Türen und machen alles Mögliche, um das Haus sturmfest zu machen. Warum? Weil sie möchten ihr Haus wiederhaben nach dem Sturm. Ganz einfach. Und dafür arbeiten sie. Jeder von uns hat schon in Nachrichten diese Bilder gesehen, wo die Leute dann alles sturmfest machen. Und da kommt ein Sturm, ihr Lieben. Oder ein Tsunami. Eine Welle mit einer Urgewalt der Verwüstung und der Zerstörung. Und es kommt mit Macht gegen die Gemeinde. Und die allerwenigsten, die ich bis jetzt getroffen habe, sind sich dessen bewusst und arbeiten daran, ihr Haus sturmfest zu machen. Die allerwenigsten Gemeindeleiter sind sich dessen bewusst und arbeiten daran, das Haus, die Gemeinde, ich rede nicht vom Gebäude aus Stein, ich rede von dem geistlichen Gebäude, es sturmfest zu machen. Das Wichtigste, was der Geist jetzt sagt in dieser Zeit, ist, bereitet euch vor. Werdet wach und bereitet euch vor. Nutzt die Zeit der Ruhe vor dem Sturm. Denn es wird ein Sturm kommen. Und kein Beten und kein Fasten wird diesen Sturm aufhalten, weil dieser Sturm hat einen Platz in Gottes Plan. Und das, was nicht gegründet ist in Gott, wird weggespült werden, wird auseinandergenommen werden. Es wird nicht Bestand haben. Es wird nicht Bestand haben. Und Gott hat in seinem Buch und durch Menschen, verschiedenste Menschen, über diesen Sturm gesprochen. Und wie wenig ist uns das wichtig? Wie wenig fragen wir, was heißt das für mich? Was soll ich tun? Was bedeutet das? Es gibt eine Prophetie aus den 80er Jahren von einem Mann Gottes. Und ich weiß nicht genau, wie es heißt. Es war an verschiedenen Stellen, war es veröffentlicht, schriftlich und im Internet. Ich habe es auch einmal mit Genehmigung dann noch einmal verwandt und veröffentlicht. Und es heißt, wendet euer Gesicht dem Wind zu. Und es redet über die Stürme. Und da sind zwei Stürme. Und der eine Sturm ist der Sturm der Prüfung und des Testes und der Verwüstung. Und die, die mit Gott da durchgehen, werden unbeschadet hindurchgehen. Und danach kommt ein zweiter Sturm. Und es ist die Offenbarung der Macht Gottes. Wir reden heute viel von Erweckung und Zeichen und Wunder und all das. Ihr Lieben, lass uns mehr reden von Vorbereitung. Es ist Gottes Zeitpunkt, wann er den Himmel auftut und Ströme der Power uns anvertraut. Aber wenn wir nicht danach streben, dieses ungeteilte Herz zu haben, wir wissen nicht, um was wir bitten. Wir wissen nicht, was das bedeutet. Wir wissen nicht, dass mit der Herrlichkeit immer die Verfolgung kommt. Mit der Herrlichkeit kommt das Leiden. Aber wir denken, oh, Erweckung, cool, ja, sie soll ja schon um die Ecke sein, sie kommt jetzt bald. Ihr Lieben, wir sind wie kleine Kinder. Wir wissen nicht, wie großartig und wie atemberaubend und absolut unvergleichlich das ist, was Gott geben will. Und wir wissen nicht, was es kostet. Wir wissen nicht, was es bedeutet. Wir brauchen so dringend die Belehrung, die Unterweisung, das Training des Heiligen Geistes. So dringend. Und wenn wir uns diesem Thema zuwenden, Leidenschaft für Jesus, es gibt kein Thema, das uns schneller und gerader hineinbringt in die Vorbereitung für das, was Gott hat. Sowohl Vorbereitung für diesen Sturm der Verwüstung, als auch Vorbereitung für den Sturm der Kraft Gottes. Es gibt nichts, was schneller und geradliniger uns vorbereiten würde. Da ist diese Dunkelheit, die nimmt zu. Und die Bibel sagt, dass wesentliche Teile der Gemeinde von dieser zunehmenden Dunkelheit erfasst werden. Die Bibel nennt es den großen Abfall. Schon mal gehört diesen Ausdruck? Den großen Abfall. Du kannst das in 2. Thessalonicher Kapitel 2 links oben nachschlagen. Und da siehst du, vor dem Kommen des Herrn kommen zwei andere Dinge. Vor dem Kommen des Herrn kommen zwei andere Dinge. Und Paulus sagt, lasst euch nicht erschrecken durch eine Vision, die ihr falsch deutet oder die vielleicht gar nicht vom Heiligen Geist kommt. Lasst euch nicht beunruhigen durch alle möglichen Gemunkel. Der Tag des Herrn wird nicht kommen, es sei denn, dass vorher zwei Dinge passieren. Der Abfall und die Offenbarung des Menschen der Gesetzlosigkeit oder des Menschen der Sünde, der Antichrist. Diese beiden Dinge müssen kommen vor dem Kommen Christi. Erst der Abfall. Was bedeutet der Abfall? Das bedeutet Menschen, die sich gläubig nennen, aber sie leben ihren Glauben nach ihren eigenen Standards, nach ihren eigenen Maßstäben. Und die Offenbarung nennt es die Hure. Und nichts kann das Brautherz mehr verdeutlichen, als wenn du diesen Kontrast hast von der Bibel zwischen der Braut und der Hure. Christus hat eine Braut. Der Antichrist hat auch einen Partner. Und es ist die Hure. Und die sind so verschieden, wie sie nur verschieden sein können. Und das Ziel der Hure ist, endlich das Herz Satans zu befriedigen, Anbetung auf globalem Level zu bekommen von der Menschheit. Das ist sein Ziel. Er giert und eifert und sehnt sich nach Anbetung. Und die Hure, abgefallene Gläubige, die sich betören lassen, die den Maßstab absenken und die anfangen, eine menschengemachte Religion, ein Christentum zu entwickeln und zu leben. Die Hure hat den Auftrag aus der Sicht Satans, den Teppich auszurollen, die geistliche Vorbereitung zu schaffen für das Kommen des Antichristen. Und der Antichrist wird die gesamte Menschheit, bis auf denen, die Widerstand leisten, bis auf denen, die sagen, ich bin erkauft und ich werde niemandem meine Knie beugen, außer meinem Gott. Der Antichrist wird die Menschheit dazu bringen, Satan anzubeten. Das ist, was die Bibel sagt. Es geht, der Kampf ist um Anbetung. Was bedeutet Anbetung? Anbetung ist nicht Lieder singen. Anbetung ist nicht Musik machen. Anbetung ist das Herz. Anbetung ist das Herz. Und da tobt eine Schlacht um Herzen, um dein Herz und um mein Herz. Da tobt eine Schlacht. Und das sind zwei Kräfte. Da ist der antichristliche Geist der Verführung, der Verblendung und der Täuschung. Und da ist der Heilige Geist. Und beide ringen und kämpfen um unser Herz. Und die Schlacht wird nicht entschieden gemäß dem, der stärker ist. Sondern die Schlacht wird entschieden gemäß meiner Entscheidung. Es geht nicht darum, ob Jesus stärker ist als der Teufel. Das ist ein Witz. Wer so denkt, ist völlig fehlgeleitet in diesen Dingen. Sondern es geht darum, erkenne ich meine Verantwortung und begreife ich, dass ohne meine Zustimmung keine Macht der Finsternis Zutritt bekommen kann in meinem Leben. Gebt dem Teufel keinen Raum. Epheser 4, 27, ist nicht geschrieben an den Teufel. Schon mal darüber nachgedacht? An wen ist das geschrieben? Es ist eine Mahnung, eine Warnung an Kinder Gottes. Gebt dem Teufel keinen Raum. Weil den Raum, den wir ihm geben, den wird er ganz sicherlich einnehmen. Aber nicht ein Zentimeter mehr, aber auch nicht weniger. So, es geht nicht um Gott, es geht nicht um den Teufel, es geht um dich, es geht um mich. Wir sind die entscheidenden Personen in diesem Drama. Und wir können unser Herz Gott zuneigen. Wir können ihn bitten, ein Herz zu bekommen voller Hingabe, das offen ist für ihn, das Raum macht für sein Wirken in uns. Und morgen werde ich das beschreiben, was wir praktisch tun können, um dort zu kooperieren mit dem Heiligen Geist. Jetzt sind wir bei der Einführung und wir müssen begreifen, da sind zwei Kräfte und die ziehen. Und wir müssen wachsam sein. Und wir müssen entscheiden, was wir wollen. Eine Grundsatzentscheidung treffen und dann gemäß der Grundsatzentscheidung viele, viele kleine Entscheidungen. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. So, das ist ein strategisches Ziel. Der Teufel will einen Partner haben, weil dieser Partner, diese Frau, diese Hure, wird den Weg bereiten für den Antichristen. Und das wird die vollkommenste und gewaltigste und unüberbietbare Manifestation des Bösen in einem Menschen sein. So wie Gott sich vollkommen inkarniert hat und gezeigt hat in Christus, so wird Satan seine Natur und seine Bosheit offenbaren in dem Antichristen. Der Kampf geht um unser Herz. Der Kampf geht um Hingabe. Und der Schutz vor Verführung ist nicht alles zu wissen über die dämonischen Mächte und über die Ränge und über die Aktivitäten. Der Schutz vor satanischer Verführung ist, Jesus zu kennen und Jesus zu lieben und Jesus anzuhängen. Ein Herz zu haben, das brennt. Das ist der Schutz. Und ich mache es noch ein bisschen deutlicher. Das ist der einzige Schutz. Ein brennendes Herz, ein Brautherz ist der einzige Schutz.